So. Wiu.
Okay, was hast du so am Wochenende so getrieben? Hast du an deinem Cluster rumgeschraubt? Bei dem schönen Wetter, irgendwie 30 Grad?
Ich wollte tatsächlich, ich habe mir einen Switch bestellt und einen Router.
Ah, den Switch 2?
Geräte, ja. Und wollte mir Switch 2. Nein, wollte die einbauen, hatte aber dann keinen Bock, weil es mir zu kompliziert war, mein ganzes Data Center außer Betrieb zu nehmen. Das war mir dann irgendwie zu kompliziert und dann habe ich andere Dinge getan.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dann machst du es dann nächstes Wochenende.
Vermutlich, weiß ich gerade gar nicht so richtig. Wahrscheinlich versuche ich es jetzt in die Woche zu drücken, weil ich am Wochenende da echt keinen Bock drauf habe. Und selber?
Ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern, was ich am Wochenende gemacht habe. Meine Freundin hat ihren Geburtstag gefeiert und ich habe da das Taxi gespielt und ich glaube, das ist recht spät geworden. Entsprechend war das so das, was den größten Teil meiner Zeit da in Anspruch genommen hat. Und den Rest der Zeit habe ich eigentlich ganz gut geschlafen oder geschwitzt, je nachdem. Kannst du dir aussuchen eigentlich, aber es war recht warm. Technisch habe ich eigentlich nicht so viel gemacht am Wochenende.
Das ist ja nicht schlimm.
War auch mal
unter der Woche genug.
Genau, geht jetzt wieder los. Montagmorgens, 8 Uhr, steigen wir direkt wieder rein. Und ich würde auch sagen, das ist wieder einer dieser Montage. Montagsmorgens mit Moritz, sagst du immer. Und wir können vielleicht direkt mal den Bumper abspielen, um in die Folge zu starten.
Jo.
Und in den Montag.
Guten Morgen, Moritz. Herzlich willkommen im Montagmorgen.
Guten Morgen, Volki. Herzlich willkommen im Focus on DevOps Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir heute hier sein zu dürfen. Und was haben wir denn für ein Thema mitgebracht?
Was haben wir? Irgendwas mit Agil war es, glaube ich, ne? Das war so Agile Transformation. Und dazu haben wir uns eine Gästin eingeladen.
Genau, wir haben uns nicht nur ein Thema mitgebracht, sondern direkt auch eine Gästin, die auch schon bekannt ist hier in dem Podcast tatsächlich.
Genau, ja. Die liebe Nele, man könnte auch sagen, die gute, oder es kommt ein bisschen drauf an, haben wir vorhin schon gesagt, die gute oder die böse Seele des Podcasts, die dafür sorgt, dass wir halt unsere Folgen auch pünktlich rauskriegen.
Pass auf, sonst verlieren wir unseren Sendeplatz.
Das kann gut sein. Und genau, Agilistin ihres Zeichens. Hallo Nele, herzlich willkommen. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen.
Schön, dass du da bist.
Wir freuen uns sehr.
Guten Morgen, ihr zwei. Ich möchte ganz kurz klarstellen, ich schlage euch nicht. Aber böse Seele klingt so, als würde ich euch imaginär... Nein, ich bin eigentlich soweit manchmal ganz nett, aber du hast schon richtig aufgefallen. Ich muss immer mal sorgen, dass der Text fertig ist.
Ich bin ja so ein devotes Kerlchen.
Eindruck.
Ich bin ja so ein devotes Kerlchen, erreicht böse gucken. Das reicht bei mir schon aus. Das ist schon.
Ja, wenn man dich mal erreicht, dann. Also bei mir aber auch. Also ich meine, wir werden, glaube ich, als liebgemeinte Chaoten im Backend bezeichnet. Ja. Dementsprechend.
Ja. Ja.
Mit ganz viel Blümchen und Herzchen, aber lieb gemeint. Ja.
Genau. Und schön, dass du da bist. Und vielleicht. Hatten wir das schon bei der letzten Vorstellung gehabt, wo du da warst? Vielleicht kannst du aber auch einfach mal umreißen, wer bist du und was machst du so außerhalb des Podcasts?
Außerhalb des Podcasts, also ich bin als Agilistin unterwegs und darf bei Kunden Projekte betreuen von der Initiative bis zum Abschluss. Oft bin ich aber tatsächlich ganz am Anfang zuständig. Und wie ihr so schön gesagt habt, agile Transformation und betreue quasi den Startschuss, nennen wir es mal. Wo steht der Kunde? Wo kommen wir rein? Wo können wir ansetzen? Und wie können wir auch sinnvolle Umsetzungsprojekte planen und dann auch umsetzen?
Spannend. Das ist der Startpunkt ist, glaube ich, das Entscheidende. Also jetzt sagen wir agile Transformation, DevOps-Transformation hatten wir, glaube ich, auch vorhin schon sehr, sehr erwähnt. Im Grunde halt eine Transformation in ein Arbeitsparadigma, das eigentlich nicht geläufig ist in der klassischen Infrastruktur, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und ich glaube, das Schwierigste ist da, der Startpunkt, den zu finden. Und wie legt man da los? Ich tue mal so, als ob ich es nicht weiß.
Ich wollte gerade sagen, ich spreche mit Experten hier, aber ich komme gerne mal so ein bisschen an den Start. Also oft ist es ja so, dass man sagen wir mal, Trends oder Themen mitbekommt oder auch selber merkt, Organisationen merken, oh, das ist zwar, was wir haben, eine solide Basis, aber für die Zukunft würden wir gerne mit dem Trend der Zeit gehen oder auch es ist notwendig, neue Strukturen einzuführen, damit wir zukunftssicher arbeiten können. Und da werden wir oft dann gefragt, okay, wir haben gewisse Herausforderungen, das kann ganz unabhängig von der Infrastruktur aus sein, kann auch andere Herausforderungen sein. Sie möchten aber quasi den Schritt in die DevOps-Welt gehen. Und für uns als helfende Hand ist es natürlich schwierig, was ist denn schon vorhanden? Also wie arbeitet das Unternehmen? Wie arbeiten die Menschen zusammen? Welche Prozesse und Strukturen gibt es, die beachtet werden müssen? Welche Compliance gibt es? Das ist immer ein schlimmes Wort, aber es ist wichtig. In welcher Branche befinden wir uns? Was muss am Ende weiterlaufen? Ist es in der Fertigung? Fallen uns die Maschinen aus, wenn wir jetzt plötzlich irgendwas transformieren? All das müssen wir als, ich nenne uns gerne mal helfende Hand, verstehen, bevor wir mit Konzepten, mit Projekten quasi in das Unternehmen kommen und sagen, so könnten wir das tun. Weil wenn wir den Kunden, die Organisation, die Menschen dahinter nicht verstehen, dann ist das immer ganz toll, wenn man irgendwelche schönen Projekte spinnt, aber das am Ende dann zu dem individuellen vorherrschenden System überhaupt nicht passt. Und da setzen wir quasi an, erstmal, ich glaube, das kennt fast jeder, den Ist-Zustand zu verstehen, aufzunehmen, im besten Fall die kleinsten Details auch von den Kunden aufzunehmen, zu analysieren und da eventuell auch Dinge zu optimieren. Und so können wir dann eine sinnvolle Transformation auch erst starten.
Genau, also das ist schon mehr als ein Steckbrief eigentlich. Das ist schon ein großes Blutbild, was man dann dort macht, sage ich mal so.
Guter Vergleich, ja, stimmt.
Gesundheitscheck eigentlich machen zu können. Und natürlich, es ist natürlich auch spannend, weil man da auch nochmal in ein Gespräch mit den Kunden kommt und natürlich auch persönliche Umstände erkennt. Ja, also vielleicht gibt es Probleme in der Kommunikation und so weiter und so fort. Und gerade bei solchen Sachen ist es dann auch bestimmt so. Aus meiner Erfahrung zumindest. Ich glaube, Nele, du hast auf jeden Fall viel mehr gemacht. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was erzählen, dass da auch tatsächlich zwischenmenschliche Aspekte sehr stark mit reinspielen. Also nicht nur Hardware, was habe ich im Keller stehen oder sowas, wo sind meine Daten verteilt, sondern auch sowas, oder?
Es ist, würde ich sagen, fast gleichgewichtet. Also es ist total wichtig, wie sieht die IT-Landschaft aus? Also ganz technisch, wie verstehen wir das? Was gibt es? Welche Produkte sind vielleicht im Einsatz? Welche sollen in den Einsatz kommen? Das ist total wichtig. Aber am Ende sitzen Menschen vor den Rechnern, die irgendetwas leisten. Ob jetzt die IT-Abteilung für ein Fertigungsunternehmen quasi bereitstellt, dass wir am Ende Schraube in Metall schrauben können, oder in einem Krankenhaus man eine Akte öffnen kann, die dann im besten Fall sich aus unterschiedlichen Bereichen die Informationen zieht. Das ist am Ende egal. Menschen sind immer involviert und die müssen wir in diesem Ist-Zustandsbild auch berücksichtigen. Deshalb gehen wir auf Dinge wie Kultur ein, wie arbeitet man in dem Unternehmen. Wir gehen aber auch in eben Prozesse und Verantwortung rein. Also wer verantwortet was? Ganz wichtiges Thema und meist auch ein bisschen umstritten, sagen wir es mal so, innerhalb in einer Organisation.
Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber folglich, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht in deinen Workshop-Sessions?
Ja, tatsächlich. Ist es halt so, das hat Nele auch gut gesagt, ne? Also die Gleichgewichtung halt Infrastruktur und halt Menschen und gerade diese ganze Transformationsthematik kommt ja auch daher, also weil man halt Brücken schlagen muss, wo eigentlich Silos sind oder Grenzen, muss man halt irgendwo Brücken schlagen und die Leute zusammenbringen und Technologien vor allem zusammenbringen. Bei mir ist es meistens zugespitzt auf Technologien, das bedeutet, dann ist es jetzt nicht so, dass der Kunde um die Ecke kommt und sagt, ich möchte jetzt agiler sein, sondern es ist eine technologische Notwendigkeit, wo dann halt verschiedene Abteilungen halt zusammenkommen. Wir bauen jetzt Kubernetes auf, da braucht man Netzwerk, da braucht man Storage, da braucht man aber auch die Entwicklung, die dann vielleicht darauf fußt. Und das ist halt so einer der wichtigsten oder der größten Herausforderungen in Unternehmen, weil wer vielleicht auch jetzt gerade den Podcast hört und so ein bisschen in seiner klassischen IT-Infrastrukturabteilung, vielleicht der klassische Netzwerker, vielleicht der klassische Server-Admin, ist der fühlt das. Ne? Also das ist halt nicht so einfach, häufig durch Prozesse dann halt alles gelenkt, ne? Weil natürlich auch solche Sachen wie Change Management im anderen Sinne oder halt Eitelprozesse das ganze Thema so ein bisschen nicht blockieren, sondern natürlich streamlinen, das ist schon ganz klar, aber für Projekte, für klassische Projekte dann gegebenenfalls auch hinderlich sind. Genau.
Aber eine wichtige Frage, um vielleicht nochmal so einen Schritt zurückzumachen und auf dieses ganze Konstrukt drauf zu gucken und auch vielleicht unsere HörerInnen so ein bisschen abzuholen. Warum ist diese agile Transformation aktuell für viele Kunden oder für viele unserer Kunden so relevant? Und warum sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob das vielleicht für einen selber auch Relevanz hätte?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Also ich hatte, glaube ich, am Anfang schon gesagt, viele kommen auch auf dieses Thema DevOps, Zusammenarbeit, neue Strukturen, neue Zusammenarbeit in meiner IT-Abteilung. Es ist aber eher selten, dass die Personen kommen und sagen, ich möchte jetzt beispielhaft Scrum bei meinen Teams einführen. Das bringt uns weiter, das haben wir gehört. Das gibt es auch, aber eher selten. Was wir, glaube ich, öfter haben, ist, dass es aus einem technischen Bedarf entsteht, beispielsweise Ablösung einer Kubernetes-Plattform durch eine neue. Das könnte ein Startpunkt sein. Und wenn man Zufriedenheit oder, keine Ahnung, bessere Konditionen oder besser aufs Unternehmen ist im ersten Moment wurscht. Oder von On-Premise in die Cloud. Ne, wir wollen in die Cloud, wir wollen uns dahin entwickeln. Könnt ihr uns dabei helfen? Das sind so die ersten Ansatzpunkte. Also meistens kommt es aus irgendeiner technischen Herausforderung, die gleichzeitig aber, wenn man dann immer mehr mit den Mitarbeitenden spricht, auch eine kulturelle wird irgendwann. Weil es gibt gewisse Prozesse, die haben sich etabliert, die funktionieren soweit auch ganz gut. Man macht viel vielleicht auch manuell noch und überlegt jetzt zu automatisieren. Und da kommen dann auch so Schnittstellen, ja, nee, das ist ja nicht mein Fachbereich. Ne? Also ich mache bis hier und dann muss das vielleicht jemand anders. Und ja, das ist so. Okay, und dann merkt man schon, ja, wenn ihr die Ziele habt, Prozesse zu automatisieren oder Self-Service hatten wir jetzt in letzter Zeit viel, einen Self-Service für die Kunden der Organisation zum Beispiel zu etablieren, dann funktioniert das nicht mehr so gut, wenn man oder teilweise auch gar nicht in seinen Silos arbeitet. Jeder macht so seinen Schritt und nach mir die Sinnflut. Das funktioniert eher schlecht und da können wir eben ansetzen. Und wenn man das direkt am Anfang, bevor man überhaupt sagt, das wird das Umsetzungsprojekt, nochmal mit den Verantwortlichen und den Mitarbeitenden, das ist ganz wichtig. Also es geht nicht nur um Stakeholder-Management, sondern es geht darum, die Menschen, die am Ende das auch täglich leben dürfen, mitzunehmen. Also Volker hat das eben Change Management gesagt. Das gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Aber es ist ein großer Teil von der Transformation, dass wir die Leute an die Hand nehmen und sagen, schau mal, das macht ihr gerade so und das ist auch solide. Wenn ihr aber Ziel X, Y und Z habt, dann müssen wir folgende Dinge eben auch im Umsetzungsprozess mitbedenken. Und da ist der Faktor Mensch und das, wie arbeiten wir miteinander, ein ganz großer Teil. Und dann führt man teilweise auch Methodik ein, die vielleicht neu ist. Teilweise muss man sich auch so ein bisschen, sagen wir mal, des Methodikkastens bedienen und zu schauen, was passt wirklich. Nicht jeden kann man in ein Scrum-Umfeld pressen. Das funktioniert leider so jetzt auch nicht. Also leider im Sinne von, das wäre ja ne, hier euer Baukasten, so müsst ihr es machen, let's fetz. So funktioniert das leider ja nicht. Oder, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil so nimmt man sich die Methoden, die funktionieren könnten und kann dem Kunden helfen, am Ende sein Produkt, seine Dienstleistung, was auch immer, auf solide, zukunftssichere Beine zu stellen. Das ist meistens so das wie sagt man, galaktische Ziel? Übergalaktische Ziel? Übergeordnete Ziel?
Das übergeordnete. Galaktisch habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ja.
Intergalaktische Ziel.
Intergalaktische
genau.
Ziel.
Ja, genau.
Ich wusste auch, irgendwas mit galaktisch.
Das ist, ich glaube sogar, ich bin ja immer so ein bisschen philosophisch angehaucht, warum dieses Agil mittlerweile halt so ein Thema, halt was heißt mittlerweile so, wir reden jetzt, glaube ich, seit 5 bis 7 Jahren schon über solche Sachen, glaube ich. Ich glaube halt auch, dass es halt immer zielgerichtet, Projekt technisch notwendig ist. Man hat es bei großen Unternehmen, kennt man es, da werden dann halt kleine agile Einheiten gebildet, die dann halt handlungsfähig sind, weil sie in großen Unternehmenskontext es nicht sind. Und da kennt man sicherlich auch Beispiele. Und ich glaube, das ist halt so diese Notwendigkeit, ne? dass man halt, früher hat man so, vor 10 Jahren hat man gesagt, IT ist eine Kernkompetenz im Unternehmen. Das Thema hat eine Evolution hinter sich gelegt und jetzt hat man halt Entwicklung und solche Sachen halt im Unternehmen. Man redet über Sachen wie Time to Market oder so ein Krempel. Und das macht, das bringt halt auch so ein bisschen die Anforderungen da mit, dass man halt agiler handlungsfähig ist, um halt die Sachen dann halt, weil man es im klassischen Kontext wahrscheinlich Jahre bräuchte, Dinge umzusetzen. Ne? Das ist.
Aber vielleicht ist hier auch an dieser Stelle nochmal spannend, überhaupt zu verstehen und nachvollziehen zu können. Wir hatten es gerade, Nele hat ein Beispiel gesagt gehabt, wo brauche ich sowas? Was wäre zum Beispiel ein Aspekt, wo wir, sag ich mal, dann tätig werden oder wo du tätig wärst, Nele? Nämlich beispielsweise bei der Ablösung einer bestehenden Kubernetes-Umgebung durch eine neue Infrastruktur, die vielleicht größer ist. Ja. Und was mich interessiert ist, Kubernetes ist sehr eng verzahnt, meiner Meinung nach, mit einem iterativen Prozess, der wo wirklich Teams ineinander greifen und wo eigentlich alles so ein bisschen funktioniert wie vielleicht ein schönes Getriebe oder ein Schweizer Uhrwerk, je nachdem, ob man ein großes oder ein kleines Team hat. Aber was ich viel interessanter finde, ist, ich erlebe das auch immer wieder und ich glaube ja auch, dass wir zu Kunden gehen und ich stelle fest, dass Technologien, die so ein Vorgehen erfordern, bereits eingeführt sind, aber anders genutzt werden. Ist euch das, also könnt ihr gleich mal zu sagen, ob euch das auch so auffällt? Und wenn ja, warum ist das so? Und wie kann man diesen Status quo am besten aufbrechen?
Also ja. Da gebe ich dir erstmal komplett recht. Ich glaube, der Bedarf ist dann, also zumindest da, wo ich unterwegs bin, ist der Bedarf dann halt auch etwas kleiner oder die Organisation nicht ganz so in Bahnen, dass man sagen kann, okay, gut, da ist so ein wilder agiler Prozess, der es möglich macht, solche Infrastrukturen zu betreiben. Ne? Also das bedeutet halt, so ein bisschen Hey-Joe-Prinzipien, ja, der eine fragt den anderen, kannst du mal nicht und ja, eigentlich habe ich gerade das gemacht, aber ja klar, mache ich dir jetzt schnell mal fertig und so, wo man dann halt doch schnell über die Tonspur oder die Teamspur oder wie auch immer man das nennen mag, dann halt Dinge umsetzen kann. Aber das, ich glaube, das ist dann halt eher selten, ja, und wenn, dann hat das den Grund, dass man da halt in so einem, ja, nicht Wust, aber da ist man eher pragmatisch unterwegs, ja, und hat jetzt nicht penibles Eitel eingeführt.
Ja, lass es mich vielleicht nochmal ein bisschen als ein bisschen konfrontativer formulieren. Bei mir ist es immer so, dass ich irgendwo hinkomme, also was heißt immer, ich will jetzt nicht alle Kunden über einen Kamm scheren oder alle irgendwas, aber ich habe es oftmals gesehen, dass Sachen historisch gewachsen sind und dass man dann von diesem Kern nicht mehr ablassen kann, weil es zu zentral geworden ist, als dass man es ändern kann, aber auch nicht mehr weiß, wie man davon wegkommt. Oder Nele, was sagst du dazu?
Ich würde sagen, das ist vielleicht auch ein Aspekt. Also historisch gewachsen hört man schon immer mal im Kontext, wieso funktioniert jetzt der Prozess so, wenn man das nochmal hinterfragt, weil es vielleicht im ersten Moment nicht ganz logisch ist, dann kann man sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und das muss nicht schlecht sein. Also ich finde, das tendiert dazu, dass es immer schlecht ist. Nö, manche Prozesse sind vielleicht auch ganz gut, so wie sie sind. Ich würde gerne aber diesen Aspekt bisschen agil. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört. Man hört dann immer so, wir haben ein bisschen agil arbeiten wir. Und wenn man das so ein bisschen hinterfragt, dann, ja, also, wir haben Weekly. Mhm, okay. Mhm. Und was macht ihr noch so? Ja, wir sprechen alle 3 Wochen. Ja, okay. Gut, das ist ja schon mal ein Anfang. Ist super. Vielleicht können wir das noch ein bisschen adaptieren mit anderen Dingen. Wie gesagt, nicht jeder kann jetzt direkt ins Scrum-Umfeld und wir machen da jetzt Retros und Reviews und so. Das funktioniert nicht bei jedem. Also da müssen wir auch mal ehrlich sein. Und man muss auch immer gucken, haben wir Herausforderungen, die einfach kompliziert oder komplex sind. Also wir müssen nicht überall die Agilität als Allheilmittel draufschmeißen. Manche Sachen kann man auch ganz einfach lösen. Oder sind gar nicht dazu gemacht, iterativ dran zu arbeiten. Drehen wir Richtung Software-IT-Landschaften meistens schon. Sind wir realistisch? Es ist einfacher, wenn wir in Iterationen arbeiten, uns Dinge angucken, kleine Stückwerk fertigstellen und daran weiterarbeiten und weiter optimieren. Das ist bei den meisten, würde ich mal sagen, ein sinnvolles Vorgehen. Nur ist es, glaube ich, der Impuls, in Richtung agile Transformation zu gehen. Das bringt irgendjemand mit, das ist vielleicht auch cool. Dann sagt er, ja, dann mach doch mal. Und dann stößt der interne Mitarbeiter oft an Grenzen, die für uns als Externe einfach sind, einfacher zu durchbrechen. Weil wir natürlich als genau diese Funktion eingeladen werden. Also wir werden gefragt, könnt ihr uns helfen, Dinge zu optimieren? Wenn du das aus deinem eigenen intrinsischen Motivation in deiner Abteilung, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, das ist immer ein bisschen schwieriger, die eigenen Kollegen zu überzeugen, dass das jetzt eine mega coole Sache ist und wir das so doch richtig gut sind. Und manchmal kommt dann jemand von, keine Ahnung, der hat gesagt, und guck mal, das ist doch voll cool, das hast du vor 3 Monaten auch schon gesagt. Und dann denkst du dir so, aha, wenn der das jetzt sagt, funktioniert das besser. Ich glaube, man hat Impulsgeber, die das gerne machen möchten. Und dann scheitert manchmal vielleicht an den internen Strukturen oder man ist auch gar nicht so tief drin, dass man sagen könnte, hier, ich könnte das jetzt für uns alle umsetzen. Und genau da können Menschen wie wir helfen und sagen, hier, ist doch cool, ihr habt schon angefangen. Lasst uns nochmal euer Ziel definieren. Lasst uns nochmal gucken, welche Wünsche, welche Bedarfe sind da, welche Hürden sind vielleicht auch da, die wir mit einkalkulieren müssen. Ob das Compliance, Regulatory, das sind meistens so große Dinge, die man auch nicht ändern kann, die man einfach mit bedenken muss. Und dann ist das, glaube ich, ein guter Startpunkt. Also ich würde es gerne von diesem bisschen, natürlich ist es im ersten Moment auch für das Team negativ, viel Umwandlung. Es ist doch eigentlich auch ganz vieles gut, wie es ist. Aber wir drehen auch ja nicht alles auf links. Also das muss man auch sagen, sondern es bleibt meistens eine große Basis. Also wir wollen den Kunden nicht vom Auto herstellen zum Spritzenhersteller machen, sondern wir wollen das, was da ist, optimieren oder helfen, eben zukunftssicher zu gestalten.
Das besagt ja dann auch der Begriff Transformation. Ne? Sonst würden wir über Migration, Destruktion, Implementation oder keine Ahnung sprechen. Also ich glaube, Transformation hat schon irgendwie, setzt halt auf das Bestehendes auf.
Genau. Aber die Angst ist groß. Also das merkt ja man schon. Also ich glaube, da wollte Moritz einhaken.
Genau,
die Angst vor Veränderung.
Genau, eben. Und ne, das ist ja auch ein Punkt, warum es Change Management beispielsweise geben muss. Aber ich möchte hier was mir gerade eingefallen ist, einen geschätzten Kollegen, von mir zumindest, ich glaube von uns allen, den Ma zitieren. Weil er sagt immer, das ist alles gesunder Menschenverstand. Ja, also um so ein bisschen auch die Angst davor zu nehmen. Letztlich, du hast es gerade gesagt, Nele, wir stellen fest, dass viele Kunden schon im Grundsatz agile Ansätze verfolgen, weil es einfach logisch ist, so zu handeln, aber das sich nicht durchziehen lässt durch wahrscheinlich Strukturen, die eben da sind, die vielleicht ein bisschen starrer sind, die man dann ein bisschen durchbrechen muss. Und dieses Disruptive bringen wir halt dann entsprechend mit und können entsprechend auch Leute, Personen, die vorher nicht miteinander geredet haben, an einen Tisch setzen und da einen Austausch stattfinden lassen, um eben Sachen zu verbessern. Ja. Das ist eigentlich so, um ein bisschen die Angst davor zu nehmen, ist das alles gesunder Menschenverstand. Das ist eigentlich immer ein ganz schönes Zitat.
Das stimmt und ich glaube, wir sind auch, ich glaube, Volki, du hast das gesagt, Brückenbauer oder Moritz, du, für neue Perspektiven. Also ich glaube, ihr kennt das auch, man ist schon länger in einem Unternehmen, man kennt so seine Pappenheimer, man weiß, wie man miteinander arbeitet, man weiß auch, ne, wie laufen vielleicht so gewisse Prozess ist immer auch so ein hartes Wort, aber welche Strukturen verfolgen wir, für was arbeiten wir und so. Und dann ist man so ein bisschen in seiner Bubble und manchmal hilft es, wenn jemand mal so an einem Arm zieht und sagt, guck mal, da ist auch noch was anderes, schau doch mal. So könnte man das auch machen und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, das hat jeder von uns, also auch in unserem Silo, dann ist man so drinne und es ist ja auch so gemütlich. Und nur dieses Impuls geben, jemanden mal an die Hand zu nehmen und sagen, schau mal, so kann man das auch machen und dafür müssen wir gar nicht alles umstellen, sondern wir haben eine Basis, da arbeiten wir einfach noch mal ein paar, keine Ahnung, Templates, irgendwas noch mit dran, dass es vielleicht auch einfacher wird und schneller und vielleicht auch weniger fehleranfällig. Und wenn man die Leute, glaube ich, so abholt und sagt, guck mal, ihr habt da auch echt Mehrwerte von, dann habe ich viele positive Erfahrungen machen dürfen, dass auch, sagen wir mal, am Ende von so einem Umsetzungsprojekt man merkt, okay, man hat da echt was Gutes getan. Das ist immer, finde ich, mein persönliches Highlight, wenn mir jemand sagt, oh, das funktioniert ja echt gut. Dann kann man sich immer so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, okay, dann war das doch richtig cool, dass wir das zusammen gemacht haben.
Stimmt, also was man auf jeden Fall merken muss, ist immer, man hat immer einen positiven Takeaway, weil es wurden Gespräche geführt, die wahrscheinlich sonst nicht geführt worden wären, ja auch untereinander. Man fühlt sich da auch zum Teil wie ein Moderator oder wie ein Moderierender, der entsprechend auch einfach mal eine Diskussion anregt, über Schnittstellen zu sprechen, über Prozesse zu sprechen, über Werte zu sprechen, vielleicht auch sowohl auf zwischenmenschlicher als auch auf technischer Ebene. Aber es gibt immer ein Ergebnis, wo man dann das Gefühl hat, wenn man da rausgeht, man hat jetzt irgendwas aufgebrochen und aus dem kann etwas Neues, sag ich mal, entstehen. Das ist eigentlich immer so auch das Motivierendste, oder?
Also ich finde das total motivierend. Also ich finde auch, wir machen das ja oft dann auch in Präsenz, dass man sich mal wieder an den Tisch setzt. Auch das ist ja seltener geworden, möchte ich gar nicht werten, es ist einfach, wie es ist. Und wenn man dann merkt, ich wusste gar nicht, dass ihr das bei euch auch so macht, oder das haben wir, das Tool, das habe ich noch gar nicht benutzt, oder das ist mir jetzt komplett neu, aber ist ja ein spannender Ansatz, das. Das sind natürlich die, sagen wir mal, humanen und liebgemeinten Diskussionen, da kommen auch Diskussionen, die dann ganz essentiell werden im Sinne von: Das ist nicht meine Verantwortung, das haben wir nie so gemacht. Auch das muss man handeln können, aber ja, du hast recht, ich sehe mich auch als Moderator, der hilft, zielgerichtete Diskussionen zu führen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Am Anfang fragen wir auch ganz oft, was ist das Ziel? Und wenn man das noch nicht fassen kann, dann muss man tatsächlich auch nochmal eine Runde gehen und sagen, okay, macht euch da nochmal einen Kopf, weil ohne Ziel haben wir keinen Punkt, wo wir hinrennen. Und da, das ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, finde ich aber immer ganz wichtig, weil es gibt manchmal Zielbilder in einer Gruppe, die komplett auseinanderweichen. Ja. Und dann muss man sich erstmal darauf einigen, okay, was ist denn jetzt wirklich unser Ziel? Damit halt alle mitlaufen für dieses Ziel. Sehr spannende Diskussion, finde ich immer. Aber es ist wichtig. Also ich glaube, dieses Diskutieren, miteinander auseinandersetzen mit Themen, die man vielleicht auch nicht so gut versteht bis jetzt, sich auseinanderzusetzen, hilft am Ende im Umsetzungsprojekt, und da seid ihr ja auch oft, sagen wir mal, unterwegs, besser und klarer miteinander zu arbeiten.
Auf jeden Fall. Also ich kann da eigentlich ein ganzes Fass von Anekdoten aufmachen, wie vielleicht alle hier. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn man dann so an einem Tisch sitzt und es wird zum Beispiel über eine Lösung, ein Problem gesprochen, was man so irgendwie seit 2 Jahren hat und wofür eine Lösung finden muss. Und dann sagt irgendein Teamlead von einem Team, was nicht so oft konsultiert wird, ja, dafür haben wir schon eine Lösung, wir setzen das und das schon produktiv ein. Und dann auf einmal, dann hätten wir uns ja gar keinen Stress machen müssen. Also zum Teil liegt da wirklich schon Prozesse vor, die man vielleicht direkt adaptieren kann, die man vielleicht umsetzen kann, die man größer denken kann. Und zum Teil muss man aber auch so ein bisschen erstmal Vorurteile überwinden. Ja, also man merkt wirklich, dass gerade wenn man in den Unternehmen ist, wo vieles sehr eingespielt ist und wo vielleicht jetzt noch keine modernen Technologien oder sowas implementiert worden sind, sondern wo halt vieles seit Jahren so läuft, ja, wie gesagt, eingespielt ist, dass man da erstmal Vorurteile aufbrechen muss gegenüber verschiedenen Abteilungen. Und wenn man das dann gemacht hat, so eine kleine Inkubationszeit hinter sich hat, merkt man, dass man ganz, ganz anders miteinander umgeht und dass man viel, viel offener auch miteinander sprechen kann. Und auch das ist ein Ergebnis, was nachhaltig ist und wo man dann das Gefühl hat, heute haben wir was Gutes gemacht, oder?
Ja, also zumal es halt, das trägt sich, ne? Also damit hast du so einen kleinen Kulturwandel halt gesetzt, der dann halt dazu führt, dass sich Leute unterhalten und letzten Endes ja auch mehr Motivation wieder haben. Also das Problem ist ja, man sitzt ja irgendwann mal in seinem kleinen Kämmerchen. Ich sag mal, über die letzten 5 Jahre ist es halt sowieso dazu gekommen, aber auch vorher war es halt so, ne? Also der klassische Server-Admin, der halt seine Sachen gemacht hat, ohne dann halt über den Tellerrand vielleicht hinauszuschauen, weil es halt dann sein Tagesablauf war und er war zufrieden damit. Aber in der IT ist das halt immer ein Problem. Man muss sich nicht entwickeln, aber man sollte sich entwickeln, weil sich die IT entwickelt. Und das kann man am besten zusammentun. Und das macht doch am meisten zusammen Spaß, und das ist auch am meisten von Erfolg geprägt gemeinsam. Ne? Mhm. Aber das ist das Schwierigste.
Ich würde da ganz kurz einhaken, weil ich finde es immer, also das wirkt oft so, dass die Menschen nicht wollen. Es gibt auch ganz oft den Fall, dass es einfach nicht, also die Menschen wollen und es wird einfach nicht gesehen oder der Bedarf noch nicht erkannt. Ja. Und dann hast du ganz motivierte, innovative Menschen, die dann kommen und sagen, schau mal, wollen wir das nicht das machen und das machen und das machen. Und die eher dann so, ja, wir bleiben jetzt erstmal da, wo wir sind und ist das schon gut so und so. Und auch die hat man am Tisch, die dann wirklich, finde ich, die tragenden Persönlichkeiten sind, weil die haben einfach Lust. Die ziehen auch mit und die motivieren die anderen und sagen, guck mal, das ist echt cool, das habe ich schon gesehen oder so. Also man hat so eine gemischte Runde meistens da sitzen, die mich bereichert. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Ja. Ich finde das total spannend.
Man nimmt auch immer was mit, ja, auf jeden Fall. Ja.
Definitiv. Aber gerade bei denen ist es dann halt am schwierigsten, oder nicht am einfachsten, natürlich, ne, aber am schwierigsten im Normalbetrieb, ne, wenn man halt nicht über solche Themen spricht, der Aspekt der Resignation. Also, dass man halt möchte, aber nicht kann. Und das ist halt, darum sind solche Sachen halt wunderbar, dass man halt, wenn man Menschen zusammenbringt, dann können die, die möchten. Und die, die vielleicht nicht wussten, dass sie wollen, wollen dann auch.
Genau, also ich muss wieder an vergangene Events denken, aber ich habe immer das Gefühl, dass es mindestens einen gibt, der, sage ich mal, noch nicht resigniert hat, wo noch nicht diese Resignation stattgefunden hat. Weil man muss auch häufig sagen, oftmals liegt es nicht unbedingt daran, dass man nichts ändern kann, sondern einfach, dass die Zeit im regulären Betrieb nicht da ist. Es fehlt einfach daran, Kenntnisse, die man gesammelt hat, wieder irgendwie in den Prozess einzukippen. Und wenn, dann verläuft das extrem langsam. Dennoch gibt es immer so ein paar Leute, die dann dafür brennen, Sachen zu verändern und Prozesse irgendwie umzumodellieren oder Schnittstellen umzumodellieren, einfach, dass es ein bisschen reibungsloser läuft, ja. Und das sind so ein bisschen die ersten Leute, die dann so in so einem Vorhaben sich zeigen und auch mit Begeisterung dabei sind und auch so ein bisschen helfen, das Gespräch aufzubrechen. Und das ist einfach mal auch ganz schön, wenn man die Leute am Anfang identifizieren kann, weil mit denen kann man dann so anfangen zu arbeiten und das zieht die anderen mit. Na, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke gerade an so ein paar Situationen, wo ich ein, zwei Leute hatte, wo ich wusste, okay, wo ich ganz schnell gemerkt habe, okay, die sind motiviert, die wollen was tun. Und wenn man zunächst erstmal so ein bisschen mit denen so ein bisschen spricht, so als Key-Personen ein bisschen identifiziert hat, dann kommen die anderen so ein bisschen auch nach und es wird alles aufgebrochen. Das ist eigentlich alles eine runde Sache. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wie die Landschaften aussehen, die wir dann antreffen, beziehungsweise wie auch die Strukturen aussehen, aber noch nicht wirklich so darüber, welche Use Case dann entsprechend relevant sind. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass beispielsweise, wenn wir Kubernetes irgendwo einführen wollen, gibt es auch davon losgelöst Use Cases, wo wir sagen oder wo du sagen würdest, Nele, hier ist ein agiler Ansatz relevant, ganz losgelöst von beispielsweise Kubernetes oder sowas.
Ehrlich gesagt finde ich es immer gut, eine Ist-Zustand-Analyse zu machen. Also ich würde das tatsächlich immer machen, wenn man sich noch nicht gut kennt. Also sagen wir jetzt mal so, man arbeitet schon als Partner zusammen, ja, also man unterstützt den Kunden zum Beispiel schon sehr lange, man kennt schon das Team, was jetzt zum Beispiel eine Veränderung machen möchte, schon ganz gut, dann ist das manchmal nicht ganz so wichtig, weil man weiß, wer sind meine Keyplayer, man weiß, was herrscht denn überhaupt schon beim Kunden, wie sind sie aufgebaut. Das wäre so ein Ausnahmefall, wo man sagen würde, okay, da könnte man ein gutes Umsetzungsprojekt schon stricken. Um ehrlich zu sein, würde ich es aber trotzdem fast überall machen, weil es selten eine Abteilung ist. Also das ist nicht, keine Ahnung, Security-Abteilung strukturiert sich um, weil das funktioniert so nicht. Also nur weil eine Abteilung dann irgendwie in agilen Transformationen durchlebt, dann ist das schön und der Rest sagt, ja, Security macht das und wir machen das genauso weiter wie sonst. Dann funktioniert die Schnittstelle nicht. Das heißt, sollte ein Bedarf in eine Richtung agile Transformation bestehen, dann sollte man sich wirklich überlegen, Vertreter aus allen Abteilungen, die zusammen wirken und zusammenarbeiten sollen, in neuen Strukturen an den Tisch zu setzen und so eine Ist-Zustand-Analyse in irgendeiner Form zu betreiben. Die kann man ja immer anpassen und individualisieren. Das heißt, man muss vielleicht nicht jeden Aspekt nehmen, den wir sonst so im Kopf haben, sondern man spricht mit dem Kunden ja auch, ne, grob, was ist dein Ziel, lieber Ansprechpartner beim Kunden, das verfeinert man dann meistens noch mit den anderen, weil, wie gesagt, nicht immer das gleiche Ziel vorherrscht. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, der Use Case bedeutet immer, dass wir es machen. Ich würde es aber als Startpunkt von, sagen wir mal, Kunden, die man noch nicht so gut kennt, aber auch von Kunden, wo man ganz viel unterwegs ist, immer mit bedenken. Die Ausprägungsform, wie intensiv man das macht, kann man natürlich dann individuell anpassen. Aber man sollte irgendwie, damit man sinnvoll an so eine Transformation geht, zu also wirklich wissen, was ist meine Basis, worauf bauen wir auf. Das finde ich schon wichtig.
Ja, nicht nur sinnvoll, sondern vor allem auch, ich denke, nachhaltig. Ja, im Idealfall möchte man ja, dass auch nach 2 Jahren, wenn man vielleicht wegen einem anderen Thema nochmal zum Kunde X kommt, die Prozesse, die man da, sage ich mal, zusammen strukturiert hat, entweder gleich oder verbessert weiterlaufen und nicht wieder ins alte Fahrwasser zurückgefallen wurde, oder man nicht wieder ins alte Fahrwasser zurückgefallen ist. Jetzt glaube ich.
Ja, das ist ein wachsendes Bild. Sorry, dass ich da einhake, aber es ist einfach ein wachsendes Bild. Und wenn man das einmal aufnimmt, dann ergänzt man. Ne? Ja. Im besten Fall mit dem Kunden zusammen, sagt man, okay, guck mal, wir sind jetzt schon viele Schritte gegangen, jetzt sieht dann unser Ist-Zustand so aus, wir sind gewachsen. Und wenn man das jetzt bildlich darstellt, dann kommen immer mehr Post-its dazu und man hat mehr Verbindungen und darauf kann man quasi sich immer wieder berufen. Also es sollte auch nicht sein, man macht es einmal und der nächste ist in die Schublade, schön, dass ihr da wart, sondern ja. Es ist wirklich unser Bild, an dem die Organisation wachsen kann. Und auch optimieren, also jetzt mit iterativ. Das heißt nicht, das eine Projekt, das läuft dann gut und dann merkt man, ah, das muss jetzt 100 Jahre so laufen. Nein, sondern wir gucken uns das wieder an und wir schauen. Und vielleicht müssen wir auch nochmal was optimieren. Vielleicht müssen wir dann nochmal eine andere Schraube drehen, dass das funktioniert. Das ist damit jetzt, also Transformation ist nicht ein Prozess, der nach 6 Monaten abgeschlossen ist.
Und selbst der, also er ist auch iterativ. Ich glaube, das hat keinen immer. Abschluss.
Ja. Das ist so. Ja. Also ist jetzt nicht so. Jetzt sind wir transformiert. Das Bild ist fertig. Können wir ausdrucken, können wir an der Wand schmieren.
Ja.
Ja.
Jetzt ausgehend davon, wenn wir eine Ist-Analyse gemacht haben, was sind denn dann, du hattest gerade eben schon angesprochen gehabt, die Artefakte, die man oder die beispielsweise daraus entstehen könnten?
Unterschiedlich, je nach Zielsetzung, aber meistens ist es tatsächlich eine Konzeption für ein Umsetzungsprojekt, das entweder unterstützt werden kann durch Dienstleistungen oder die das vielleicht auch das Unternehmen alleine kann. Da sind Aspekte von Change Management, also auch die Menschen, von Schulungen, das kann alles mögliche Artefakte sein. Es kommt so ein bisschen drauf an, wo merken wir, wo man optimieren kann. Es kann auch sein, dass es ganz kleine Schrauben sind, die man nur drehen muss, je nachdem, wohin der Kunde will, weil er schon zum Beispiel eine super Basis hat und man sagt nur, okay, vielleicht bauen wir euren Kulturansatz noch ein bisschen aus, vielleicht ist die Methodik safe euer Weg, um besser zusammenzuarbeiten. Das kann man nicht so pauschal sagen. Was man sagen kann, es ist immer irgendwas putze draus. Also ich war noch nie in einer Situation, wo ich sagen will, ihr macht das perfekt. Super. Hab wirklich überhaupt keine Verbesserung, die mir einfällt. Einfach, weil das ja auch so ein Bedarf entsteht. Also da ist ein Bedarf und der wird meistens gedeckt. Meistens sogar auch mit Konzepten, sagen wir mal, überdeckt. Also man merkt, okay, das ist aber noch ein bisschen mehr als nur dieser einen Bedarf, den ihr uns am Anfang geschildert habt. Und das Schöne ist, man kann das dann in wie so kleine Arbeitspakete packen und sagen, okay, wir schauen, wie setzen wir die Projektteams zusammen, wie könnt ihr miteinander arbeiten. Und es sind dann nicht so Riesenbatzen, sondern wir versuchen das quasi Stückchen für Stückchen, dass es auch machbar ist. Weil wir kommen in Organisationen, die müssen ja ihre Arbeit nebenbei noch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann alle 3 Jahre freigestellt werden und machen nur noch Transformation. Es müssen kleine Pakete geschnürt werden, die jeder in seinen Arbeitsalltag einbaut. Meistens ist es so, dass so ein bisschen Zeit dafür freigeschaufelt wird, aber der Betrieb muss weitergehen. Also da ganz utopische Vorstellung, dass irgendjemand da irgendwie ganz viele Leute freistellt, das wäre auch Quatsch. Also man muss ja sagen, ihr müsst ja arbeiten in euren Prozessen, damit wir merken, dass es was bringt. Wenn man die Leute komplett rausreißen würde, dann ist das ein Theoriespiel. Das können wir als Planspiel dann machen. Ob das so sinnvoll ist, für 6 Monate würde ich bezweifeln, dass man sowas aber mal macht, um zum Beispiel zu zeigen, wie sowas funktionieren sollte aus dem Schulungsaspekt. Unbedingt kann man sowas immer mal einbauen, aber eigentlich sollte man in dem laufenden Betrieb kleine Arbeitspakete schnüren, bei denen man Unterstützung haben kann, wenn man sie braucht oder eben mit Schulungen zu arbeiten. Das ist ganz individuell. Oft ist es aber tatsächlich so, dass wir dann langfristig mitbegleiten dürfen, was natürlich super spannend auch für uns ist, weil man dann das Doing mit hat. Ne? Man ist im ersten in so einer Konzeptphase und dann kann man quasi mithelfen, umzusetzen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Mhm.
Also eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, ne, man identifiziert erstmal Handlungsfelder und kann auf Basis dessen sich entscheiden, okay, machen wir jetzt erstmal die Quick Wins oder eben langfristigere Projektziele, die eventuell auch sowieso schon vorher standen, die man dann aber nochmal besser greifen kann. Ich glaube, das ist jetzt mal eine These, aber um nochmal auf den gesunden Menschenverstand zurückzukommen, den Ma eben gesagt hat, dass es alles logisch ist, was man umsetzt. In dem Moment, wo man eben diesen Vorbefund hat, diese Ist-Aufnahme, hat man Fakten geschaffen und damit ist es viel einfacher auch nachzuvollziehen, warum man eben entsprechend handelt. Es ist kein Bauchgefühl mehr, sondern wir haben eben wirklich evaluiert, was ist der Zustand und was können wir ändern? Und ich glaube, das hilft dann auch nochmal, dass alle mehr an einem Strang ziehen, oder?
Absolut, und besonders dieses Wir ist der Knackpunkt. Also wir sind ein Team. Auch wenn wir vielleicht aus unterschiedlichen Abteilungen und unterschiedlichen Unternehmen kommen, wir sind ein Team, die das zusammen umsetzen. Das ist absolut der Dreh- und Angelpunkt. Es ist nicht ein Du machst, sondern wir tun zusammen. Auch dieses Gefühl muss man erstmal schaffen und dafür brauchen wir auch diese ersten Schritte, ne, damit wir überhaupt losrennen können. Also ich finde das so sehr schön gesagt. Und Menschenverstand ist wichtig. Manchmal muss man aber so ein bisschen, also Ma hat absolut recht, man muss sich trotzdem irgendwie allein, sind wir alle von dem Gleichen. Ne? Jeder denkt anders, jeder handelt stimmt, anders, überhaupt nicht wertend, aber manchmal muss man sich so, okay, für dieses Ziel beschließen wir jetzt zusammen, laufen wir so. Und das muss man vorab machen und nicht in der Umsetzung. Das funktioniert seltenst, dass man dann bestimmt, wie ist unsere Marschrichtung. Weil die Leute sind ja schon verloren, wenn wir dann Richtung, also das ist eure Expertise, aber wenn man dann in die Technik geht und keiner weiß, wie ich laufen muss, dann ist man so, ja, ich mach dann mal irgendwie, wird schon funktionieren und das genau das ja eigentlich eher nicht, sondern wir wollen auch den Personen ein Umfeld schaffen, in dem sie gut strukturiert im besten Fall auch arbeiten können und wissen, okay, das ist meine Arbeit und da kann mir Moritz helfen und da kommt der Volki und ne, so wird das laufen, irgendwie so ein Plan, sage ich immer nicht so gerne. Aber eine Struktur geben, so können wir zusammenarbeiten oder so wollen wir zusammenarbeiten.
Ja, man muss dafür sorgen, dass eben alle Perspektiven entsprechend gehört werden.
Das meinst du. Aber ich habe eine Frage an euch. Volki vielleicht, das ist gemein. Aber ich bin natürlich vollkommen überzeugt, aber ich bin auch tatsächlich eher, also als Agilistin, in den Methoden drin. So, ihr als Techies, findet ihr sowas auch gut? Oder wenn du das jetzt hören würdest und sagen würdest, so, ich komme jetzt und jetzt machen wir Ist-Zustand-Analyse, wo siehst du da die Mehrwerte für, aus der rein Techie-Brille? Jetzt gemein, weil du kennst ja das Vorgehen schon, aber ich finde das wirklich spannend. Ich frage das auch ganz gerne mal immer am Ende, wenn wir so einen Tag miteinander verbracht haben und was ist euer Mehrwert von dem Tag?
Also an sich ist, also ich glaube, eine liebe Kollegin von uns sagt auch immer, dieses Wort agil muss man gar nicht in den Mund nehmen, wir müssen nicht Scrum sagen oder so. Dieses Vorgehen an sich, eine Ist-Analyse zu machen, ist ja nun, ich glaube, schon nichts Neues. Ne? Das ist halt eine ganz normale Thematik. Ich finde das super, ne? Weil es für jeden dann halt ein Bewusstsein schafft, was zu tun ist, beziehungsweise wie der Ist-Zustand ist. Und daraus kann man halt wunderbar gemeinsam ableiten, was zu tun ist, um dann halt in den Soll-Zustand zu gelangen. Ich finde, das sind ja Elemente damit drinne, die dann vielleicht doch ein bisschen esoterisch wirken, ne? Wie zum Beispiel der gemeinsame Leitsatz, der dann halt natürlich das gemeinsame Bewusstsein schärft. Und das finde ich halt sehr gut, weil nur ein Ist-Zustand und der Soll-Zustand, der früher dann halt häufig in einem Dokument endete, das halt jeder überblicken musste.
In der Schublade.
Genau. Das ist halt so ein bisschen, das finde ich halt so besser. Du hast einen Backlog, was du in der Regel aufbaust. Das ist halt schon mal sehr gut. Und das ist auch nichts Neues. Ja, das sind Arbeitspakete, die erledigt werden. Das tut manchmal natürlich weh, weil man es tun muss. Aber das ist Daily Business, würde ich jetzt so sagen. Und mit dem gemeinsamen Leitsatz oder beziehungsweise dem gemeinsamen Bewusstsein, wohin es führen soll, ist das eigentlich das perfekte Rezept. Ne? Also du hast halt, da sind wir jetzt hier wieder in irgendwelchen metaphorischen Dingen wie Karte, Maps, Google Maps. Ich gebe mein Ziel ein und ich kriege halt den Weg dorthin. Und so ist es dann halt auch. Und darum, ich finde es super. Also ich mag auch das Format, was wir selber fahren, mag ich sehr, weil man auch wirklich das Gefühl hat, also nicht das Gefühl hat, man strukturiert die Sachen sauber. Es ist nicht so, wie manche meinen würden vom Agil. Ne? Da gibt es ja auch natürlich gewisse Vorurteile, die da halt irgendwo reinspielen. Wir sind so ein bisschen agil. Ne? Das ist nicht so. Das ist halt eine hochstrukturierte, eine sehr gute, komplexe Aufarbeitung von Dingen, die zu tun sind, um zu einem Ziel zu gelangen. Darum, super. Was meinst du, Moritz?
Ja, ich kann ja auch, also ich bin heute irgendwie der Anekdoten-Anton, habe ich so das Gefühl. Also von daher packe ich direkt wieder die nächste Anekdote aus. Und zwar, was mich hier motiviert, sind, ich möchte damit die Risiken auch unseres Berufs ja als Consultants möchte ich aushebeln. Und zwar, ich erinnere mich da immer an meinen Vater. Der hat bei einem großen Mobilbauer oder Automobilhersteller in Deutschland gearbeitet, im Management. Und für ihn war es immer so, ältere Garde, ich glaube mittlerweile fast 70, wenn dann Consultants eben in die Firma gekommen sind, dann hat man sich zu Hause immer beschwert, dass da jetzt Leute sind, die gar nicht verstehen, wie man denn arbeitet und die jetzt kommen und von oben herab entsprechend Änderungen durchführen. Ja, also das ist so ein bisschen das Gefühl, was man dann im privaten Kreis zu Hause geäußert hat, aber sich nicht getraut hat, dann in Gegenwart der Consultants zu äußern. Und ich gehe immer so ein bisschen mit diesem Mindset heran, wenn ich versuche, mit Kunden zu sprechen, beziehungsweise solche Sachen durchzuführen. Ich möchte, dass man eben sich gehört fühlt und auch in einen Raum schaffen, wo man Kritik äußern kann und auch Bedenken äußern kann und auch mal sagen kann, ich will nicht, dass sich irgendwas verändert, weil auch diese Stimme ist eine legitime Stimme, aber ich versuche dann daraus abzuleiten, was können wir machen, und ich gehe nicht zum Kunden und sage, wir machen jetzt CI/CD-Pipeline und wir automatisieren alles, weil das ist der Status quo und das ist, was ich überall mache. Nein, jeder Kunde braucht eine eigene Lösung, die sich in die Prozesse einführt. Und nur so können wir nachhaltig Lösungen schaffen, indem wir einfach alle, was ich jetzt eben schon gesagt, alle Stimmen so ein bisschen hören und gucken, was passt am besten, womit können die Leute arbeiten. Und es gibt ja dieses, ich muss es jetzt leider sagen, zum Beispiel dieses agile Manifest. Ich glaube, das hundertprozentig zu implementieren wollen und dem Kunden sagen, so, wir arbeiten jetzt hundertprozentig danach, ist der falsche Weg, weil wie eben Nele schon gesagt hat, es gibt unterschiedliche Lösungen und wir bauen entsprechend die Lösung. Und was mich eben motiviert und warum ich denke, dass das extrem wichtig ist, ist, ich möchte eben, wie gesagt, eine Lösung schaffen, die wie ein Werkzeug ist, was man einsetzen kann. Und das beste Werkzeug ist eben ein Werkzeug, was man nutzen möchte, und dementsprechend auch, dass ich weiß, dass meine Arbeit nicht vergebens ist und ich danach nicht verteufelt werde, ist das eben der wichtigste Startpunkt, den man überhaupt haben kann. Jetzt wird es wieder sehr philosophisch, deswegen, Entschuldigung.
Aber ihr habt beide wichtige Punkte gesagt. Also wirklich von oben zu drücken ist meistens nicht die sinnvollste Idee, wenn das Team es umsetzen muss. Also, und am Ende ist das ja so, die IT-Abteilung muss das, was wir uns da konzipieren, umsetzen. Deshalb müssen sie am Tisch sitzen. Es sind natürlich nicht jeder. Also wenn das 600 Leute sind, das wäre utopisch. Aber wenn es 6 Teams sind, mindestens aus jedem Team ein Vertreter, der das dann für die Mitarbeitenden mitnehmen kann und vielleicht auch nochmal diskutiert. Also es wäre, glaube ich, eine Wunschvorstellung, dass wir dann nach 2-3 Tagen rausgehen und das perfekte Konzept haben. Ja. Das ist absoluter Quatsch. Also wir kommen mit Impulsen, Ideen, und dann wird das in den Teams auch nochmal besprochen und dann kommt da auch Feedback und dann gibt es auch Hausaufgaben in Anführungsstrichen, die jeder mal mitnimmt und dann nochmal diskutiert und dann wird das zurückgebracht. Und dieses Arbeiten ist, glaube ich, extrem wertvoll, auch jeden mitzunehmen. Und wir haben unterschiedliche Größen von IT-Abteilungen, von 5 Leuten bis gar 1000. Und das muss ja irgendwie für alle irgendwie machbar sein. Und finde ich aber spannend, eure Perspektive dazu.
Ja, also vielleicht sollten wir auch mal einfach bei uns eine Ist-Zustand-Analyse machen und dann können wir gucken, wie wir das verbessern können. Ja.
Hast du gute Beispiele von gelungenen Projekten, also über die man jetzt tatsächlich reden möchte, darf? Ob es dann nun, also hast du da gute Beispiele da am Start, so wo man sagen kann, das ist so ein Ding gewesen, da hat das so Sinn gemacht und wir sind auch zum Ende gekommen, beziehungsweise sind wir noch nicht zum Ende, das rolliert weiter, natürlich in anständigen Loops, wird dann halt immer mal wieder geguckt, ob es da halt Möglichkeiten gibt?
Unterschiedliche es nur gibt auf jeden Fall auch das, da muss man ehrlich sein, es gibt auch Projekte, wo man dann zu der Erkenntnis kommt, okay, das wäre total cool, in agil zu transformieren, aber das ist gar nicht unsere Ausrichtung und bei uns würde das, also das ganze Manifest, wie Moritz gesagt hat, zu implementieren, so nicht funktionieren. Und man hat dann dieses bisschen agil, ich verteufel es zu sagen, aber man hat Elemente genommen in den Werkzeugkasten, die Unterschiede machen, aber jetzt, wenn man das so in diesem methodischen Sprech sagen würde, das ist jetzt nicht eine komplette agile Transformation, ist aber ja auch gar nicht schlimm. Also das war die eigene, und ich sage jetzt auch nicht kleine, sondern es ist die eigene agile Transformation von diesem Unternehmen. Und das finde ich schon auch erfolgreich. Auch die Erkenntnis zu haben, gewisse Dinge laufen bei uns so gut, weil wir haben das schon gut durchdacht und das müssen wir jetzt nicht komplett verändern oder wir ergänzen nur kleine Teile. Ich habe Projekte gehabt, die dann auch, also zum Beispiel die Idee war, vielleicht gibt es auch noch mal einen anderen Kubernetes-Hersteller, den wir gerne evaluieren würden. Ist der vielleicht besser für uns? Der kam aber dann auch am Ende raus, nö, wir fahren ganz gut, gerade so wie es ist. Und dann kam eher ein anderer Bedarf. Wir wollen vielleicht die Cloud mehr bedenken und sowas. Also es gibt unterschiedliche Projekte. Viele laufen nicht so, also das vordefinierte Ziel ist nicht unbedingt am Ende genau das, was wir rausbekommen, sondern da kommt manchmal auch auf die Frage, ist meine Kubernetes-Plattform die richtige? Ja, aber zukunftssicher wäre, wenn ihr quasi noch weiter denkt, sowas zum
Beispiel. Genau, aber du musst deinen Exchange umbauen. Nein, natürlich, ja. Genau. Also so wie es ist. Also ich glaube tatsächlich, dass das große Manifest abzuspielen, es ist ja nun selten so, dass ein Kunde sagt, ja komm hier, lass mal agil machen, sondern meistens ist ja dann halt schon ein klarer Bedarf da. Interessant ist natürlich immer, und das habe ich halt auch häufig festgestellt, dass die auf die Frage nachher eine Antwort kommt auf eine andere Frage, die also letzten Endes stellt man dann Dinge fest, die dann zu einer Optimierung führen, die man so nicht gesehen hat. Und das finde ich bei solchen Sachen halt auch ganz wichtig, weil die gedachte Lösung, und so sind Kunden ja nun manchmal auch, kommen ja natürlich mit einer Lösung teilweise um die Ecke. Wir sind Berater, wir mögen es natürlich selber, die Lösung dann mit den Kunden gemeinsam zu kreieren. Dass man dann halt herausstellt, na, das ist aber jetzt nicht die Lösung, das wäre aber eine gute Lösung, hier reinzugehen, ne? Ja, spannend, auf jeden Fall.
Gutes Stichwort, Volki, und zwar gedachte Lösung ist ein Punkt, den merke ich immer wieder. Wir haben gerade darüber gesprochen, was sind gute Projekte, von denen wir vielleicht erzählen können, aber vielleicht ist es auch gut darüber zu sprechen, dass es eben Projekte gibt, die wir trotzdem zu einem Ziel gebracht haben, wo ich mir aber trotzdem gewünscht hätte, man hätte vorher eben so einen Ist-Zustand gemacht, nämlich wenn wir einen Ist-Zustand haben, dann nehmen wir natürlich erstmal den Ist-Zustand auf, aber wir wollen ja auch den Soll-Zustand aufnehmen, den sich der Kunde wünscht, ja, die gedachte Lösung. Und die ist sehr, sehr oft so unstet, auch wenn sie irgendwo im Wiki definiert ist, wenn es dafür auch Zeichnungen gibt, jeder interpretiert diese Lösung, dieses Modell anders. Und man merkt das erst, wenn man an die entsprechenden Punkte kommt, die voneinander divergieren, und dann merkt man, okay, wir sind erstmal vielleicht in die andere Richtung gelaufen und die Anforderungen passen jetzt nicht mehr zu dem, was wir gebaut haben. Ja, aktuelles Beispiel wäre beispielsweise, ich habe eine Plattform aufgebaut bei einem Kunden und ich merke jetzt, dass die Plattform mit Applikationen bevölkert wird und diese Applikationen haben ganz, ganz andere Anforderungen an die Plattform als vorher abgesprochen, weil wir eben nicht in diese Sollzustände miteinander verglichen haben. Wenn wir nur mit Enterprise-Architekten sprechen, bekomme ich eine ganz, ganz andere Antwort als von Entwicklenden, ja, als von vielleicht Leuten, die ein Rechenzentrum betreiben. Ich habe vielleicht beispielsweise Storage, den ich gar nicht einbinden kann, wurde vorher anders kommuniziert, was mache ich jetzt? Und hätte ich vorher alle an einen Tisch genommen und hätte ich vorher so eine Art Ist-Zustand und auch diesen Soll-Zustand miteinander verglichen, dann wären das eventuell Möglichkeiten gewesen, diese Unwägbarkeiten auch beim Kunden zu eliminieren und zu gucken, wir bauen uns unser gemeinsames Ziel, auf dem wir auch alle zuarbeiten, was auch wirklich abgesprochen ist. Und das ist eben auch so eine Sache, wo ich mir dann wünsche, hätten wir das lieber vorher gemacht. Natürlich werden wir dann fertig, aber letztlich sind das dann Gespräche, die man alle schon hätte vorher führen können, um das genauer abzustecken. Und dann hätte man sich ein paar Umwege gespart.
Das ist höchst das ist tragisch.
Spannendes. Ne? Höchst tragisch.
Das ist höchst tragisch.
Total also, du spannend.
Ja. Volker, ich habe gleich ein Weekly, bitte sei mir das nicht höchst tragisch.
Das ist tatsächlich. Du rennst halt fortwährend in die falsche Richtung, weil du halt letzten Endes die Anforderungen nicht richtig eingeholt hast.
Fünf Grad vom Kurs weg, würde ich sagen. Nicht unbedingt falsch, aber es ist auch nicht der richtige, sage ich mal so. Ne?
Ja, aber das ist total halt spannendes Learning doch, oder? Also wahrscheinlich also mit Schmerzen verbunden, weil es auch zu Frust führt. Ne? Also wo steht das Team gerade? Es ist frustriert, weil wir dachten, okay, ist klar. Der Rest dachte, okay, ist klar. Und jeder hatte aber von der klaren Definition ein ganz anderes Bild im Kopf. Und wie du gesagt hast, wir machen nicht nur Ist-Zustand, also was tut ihr gerade, sondern im Gespräch beispielsweise. Wir sind beim Storage und dann kommen die Storage-Experten und sagen, guck mal, so, das haben wir und da. Und wenn du dann fragst, ja, und was würdet ihr euch wünschen? Und das kommt immer. Also wir fragen immer, und wie soll es sein? Oder was würdest du dir jetzt wünschen in Hinblick auf das Ziel? Das muss halt schon vorher definiert sein. Weil wenn wir sie wünschen lassen für die grüne Wiese, dann kommen da ganz tolle Wünsche, die meistens aber nicht ganz so umsetzbar sind. Aber im Hinblick aufs Ziel, was würdest du dir wünschen? Ah ja, wenn man das noch so machen könnte und so, das wäre schon super, weil dann sparen wir Zeit und so. Und genau diese Diskussion führst du, Moritz, ja jetzt quasi mitten im Projekt, anstatt davor. Und deshalb, du hast das total schön gesagt, ist und soll Zustandanalyse, wenn man ehrlich ist. Und ganz im Detail. Also man sollte wirklich dann, und man fühlt sich manchmal so wie, okay, jetzt machen wir auch noch die unterste Schublade vom Schrank ganz hinten in der Ecke, den nie jemand anfasst, auf und gucken dann, okay, was liegt da für eine verstaubte Akte? Ja, aber diese Akte könnte total wichtig sein und uns irgendwann um die Ohren fliegen, weil keiner darüber nachgedacht hat. Und genau das versuchen wir zu tun. Also wirklich jeden Winkel zu beleuchten und zu sagen, okay, so macht ihr das. Was würdet ihr euch wünschen? Und es hat ja auch was von Wertschätzung der Mitarbeitenden zu tun. Also das ist, was mir ganz oft gespiegelt wird, dass man sagt, ah, ist cool, dass wir auch das dazu beitragen konnten, ein Zielbild zu definieren. Man fühlt sich wertgeschätzt, man fühlt sich auch gehört. Und man umgeht den Frust bei den Einzelnen, dass es dann beim Umsetzen, jetzt habe ich dir ja gleich gesagt, so hätte es nicht funktionieren können. Fair, ja, es ist absolut fair, wir sind alles Menschen. Wenn etwas nicht funktioniert, sind wir schneller frustriert. Und dass man das nicht hat, ist so eine Ist-Soll-Zustand-Analyse, das müssen wir eigentlich ergänzen. Das ist richtig, das ist eine Ist- und Soll-Zustand-Analyse, glaube ich, extrem wichtig zu tun. Und auch nochmal auf deine Frage, wann sollte man das tun, hast du dir selber beantwortet eigentlich immer.
Ja, aber auch nicht zum Start des Projekts, sondern auch eben iterativ. Ja,
das weil ist
auch,
das ist
korrekt.
Entschuldigung, Volki. Darum ist es auch ein Stück weit tragisch, ne, weil die Plattform schon steht. Und das ist halt, wir sind halt immer alle technikgetrieben. Wir wollen agiler sein, hier Kubernetes oder hier machen wir Docker oder keine Ahnung. Das sind da die Antworten, aber das ist nicht nur eine reine Ist-Soll-Zustandsanalyse. Das ist ja, das geht ja schon deep. Ne? Also in diesem Workshop wird das halt so stark aufgearbeitet, dass man halt auch auf Wünsche und solche Sachen eingeht und so dann halt wirklich zusammen mit dem Team aus einem Lösungsgedanken einen Anforderungsgedanken macht und aus diesem Anforderungsgedanken dann den Lösungsweg ableitet, der dann zur Lösung führen sollte. Das finde ich halt, ja, genau.
Eben, und das aber auch nicht nur, beispielsweise, es kommen Anforderungen rein. Ja, ich bekomme Projekte und da steht einfach nur drin, wir wollen Kubernetes-Cluster, Farbe egal. Ja, so. Ich als SE gehe hin und baue ein Kubernetes-Cluster auf. Dabei wird aber allerdings nie die Frage gestellt, in der Regel, weil die Anforderung vom Kunden schon klar ist, mein Ziel ist Kubernetes, wo geht die Reise danach weiter? Ja, dann baue ich noch einen GitOps-Workflow, dann baue ich einen Security, dann härte ich den ganzen Cluster und auf einmal kann man nichts mehr damit machen, weil es halt eben nicht mehr das ist, was eigentlich das Ziel davon sein sollte. Also letztendlich, egal in welche Richtung man geht, ist es immer ganz gut, mal nachzufragen, wo wollt ihr eigentlich hin?
Ja. Ja.
Was sind denn so Tipps, Nele, die du jetzt unseren HörerInnen über den Zaun werfen würdest, wenn man sich gerade am Anfang einer solchen Projektphase befindet? Was sind so Quick Wins, die du vielleicht aus deiner Erfahrung gesammelt hast, die man immer anwenden kann? Grundprinzipien, auf die man sich vielleicht zurückberufen kann, auch in vielleicht hitzigen Diskussionen, wo man merkt, dass man sich nicht ganz mit den Anforderungen anderer Leute anfreunden kann. Hast du da vielleicht so ein Buch, wo du dann immer so einzelne Sätze reinschreibst, die du dann immer wieder rauskramen kannst?
Also erstmal finde ich, ist wichtig, dass, ich glaube, das hatten wir jetzt schon öfter gesagt, dass die richtigen Leute am Tisch sitzen. Also, dass man jede Fachrichtung gehört hat durch mindestens einen Vertreter, der eben auch von seinem Team Input bekommt. Das ist, finde ich, super wichtig, also die richtigen Personen zusammenzubringen. Dann einen Rahmen zu schaffen, und das machen wir immer als erstes, indem man erklärt, was wir wollen. Also wir wollen niemanden ändern, wir wollen hier nicht persönlich sein, sondern wir wollen zusammen ein Ziel umsetzen. Und dafür gibt es so ein paar, sagen wir mal, menschliche Richtlinien, wo wir uns dran halten. Ne? Diskussionen sind auf einer sachlichen Ebene, das braucht man eigentlich nicht sagen. Vielen Leuten ist das bewusst, aber auch, man kann miteinander diskutieren und am Ende essen wir noch zusammen Mittag. Das finde ich immer ganz wichtig, als Mindset mitzugeben. Dann, dass man am Anfang einfach wirklich mal die Leute wünschen lässt auch, finde ich auch wichtig, so ein bisschen grüne Wiese mäßig. Was würdet ihr euch wünschen, wenn morgen der Weihnachtsmann kommt? Einfach damit man auch die Menschen kennenlernt, ne? Also welche Bedürfnisse haben sie, das zeigt mir immer, okay, wo ist sein Kosmos, was ist seine Bubble, welche Bedarfe gibt es vielleicht, die noch nicht gehört werden aus gewissen Gründen oder auch nicht gehört werden können. Und dass man dann aber auch schärft das Ziel. Also wo laufen wir hin? Weil ohne Ziel ist es immer sehr schwierig, ihre nächsten Schritte zu gehen. Ja, ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn man jemanden hat, der moderiert, der unbefangen ist. Das würde ich eben an die Hand geben. Aus dem einfachen Grund, weil hitzige Diskussionen kommen und man das auf einer sachlichen Ebene wieder zusammenfassen sollte. Das ist schwer, wenn man selber eine aktive Rolle ist. Das würde ich nicht empfehlen, das irgendwie auch in gewissen Konstellationen, ob das jetzt Vorgesetzte oder fachliche Verantwortliche, man sollte nicht die Rolle wechseln in so einem Kontext. Man bräuchte da jemanden, der so ein bisschen Neutralität herrscht, der vielleicht auch mitschreibt nochmal. Und das wäre quasi der nächste Punkt, den ich auch immer empfehlen würde. Schafft einen Rahmen, der Mitarbeit fördert. Also es sollte, glaube ich, nicht so sein, dass einer vorne steht und moderiert und der Rest darf sich melden, sondern irgendwie interaktiv miteinander arbeiten, nimmt Zettel und Stift, schreibt es auf, nimmt digitale Tools, die helfen können, aber jeder sollte Input liefern und zwar in seinem Sprech. Weil wenn der Volki mir was sagt, dann schreibe ich das sinngemäß richtig bestimmt auf, aber das ist nicht das, wie der Volki es wiedergeben würde. Und genau das ist aber manchmal der Dreh- und Angelpunkt. Weil wenn ich einen Gedanken habe, ihn selber aufschreibe, dann ist das genau das, was ich meinte. Wenn das jemand anderes aufnimmt, dann interpretiert er das irgendwie oder versucht es zusammenzufassen. Jeder sollte da mitwirken. Das hat auch psychologisch das Gefühl, jeder hat was getan dazu. Und es war nicht so, ja, ich habe mir meine Meinung gesagt, ich war auch dabei. Das ist das falsche Mindset dann für so einen Workshop. Genau. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass sich Zeit zu nehmen dafür. Und das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Man sollte sich eine gewisse Zeit dafür freischaufeln, dann mal Handy und Laptop weg, dass man nicht mental wieder in seinen normalen Alltag einspringt, weil man verliert das. Also wir sind, glaube ich, alle irgendwie Multitasking geschult aus Bedarfen, aber bei sowas ist das total schwierig, sich dann wieder auf die Sache zu konzentrieren. Das sind so die, sagen wir mal, methodischen Bausteine, die ich super gerne mitgeben würde. Nehmt euch Zeit, konzentriert euch auf das, was ihr wollt. Es ist nämlich wichtig, das ist nicht, wie sieht der Kalender nächstes Jahr aus, machen wir rot oder grün, sondern wie arbeiten wir in Zukunft miteinander. Und dafür sollte man sich Zeit nehmen. Und Zeit ist quasi so das Flaggschiff für alles dann.
Oha, hat doch keiner Zeit.
So ist das.
Frag mal, hast du denn?
Hat man nicht, nimmt man.
Hast du denn noch so, sag ich mal, so vielleicht Erfahrungen, die du teilen kannst?
Eine gewisse Offenheit vielleicht noch mit reinzupacken. Also ich finde halt immer, als ITler ist man, also wir sind halt im technischen Gefilde unterwegs und ich mag halt den Drang zu spielen, zu lernen und zu erfahren. Und das ist halt in so einem Workshop halt auch möglich, ne? Sich total einzubringen, wichtig. Zu erfahren, ja. Und dann halt im Grunde halt das, was kommt, sich auf das so ein Stück weit zu freuen. Weil es ist, also bei mir kann ich es dafür sagen, jetzt würde der eine oder andere vielleicht die Augen rollen. Ja, aber es ist meine Passion. IT ist ein Stück weit meine Passion. Ich mache das gerne, aber ich mache das nicht gerne, weil das immer so bleibt, sondern ich mache das gerne wegen der Veränderung. Ich mache das gerne, weil ich halt immer was dazu lernen möchte. Und ich finde, das sollte jeder erwachsene Mensch halt ab und zu mal in sich sehen, ob nur ITler oder nicht, dann halt den Drang zu spielen und zu erfahren, halt dann immer mal wieder zu spüren oder spüren zu wollen. Ne? Genau.
Ich würde da voll gerne ergänzen, aber trotzdem ein bisschen Kritik ist immer gut. Also wenn man Bedenken hat, dann bitte äußern. Das ist total wichtig, weil auch wir sind Menschen und vielleicht hat man irgendwie die Gruppe das gerade nicht auf dem Schirm, dass aber Regulatorik da und da uns dann Bein stellen könnte. Also da auch gerne den Bauch sprechen lassen, da habe ich ein bisschen Bedenken, weil absolut wichtig und richtig. Natürlich ist das eine Kombination mit Offenheit, aber auch Kritik ist wichtig in so einem Raum, damit wir aneinander wachsen können.
Das wollte ich jetzt auch damit nicht sagen. Also kein großer Sandkasten werden, wo wir alle miteinander spielen. Natürlich ist Kritik, aber das ist halt vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also da halt auch Offenheit, Kritik. Sonst wird es ja vielleicht auch nicht gut. Dann macht es auch keinen Spaß, wenn man halt Dinge tut, die vielleicht falsch sind oder die einem dann halt gegen den Strich gehen.
Ja. Und Moritz, Moritz? Bei dir? Genau.
Genau, also erstmal, ich finde, ihr habt eigentlich schon alle richtig guten Sachen gesagt. Ne? Also vor allem, lasst euch Zeit. Man soll sich Zeit lassen für die Analyse, aber sonst hatten wir es ja eben besprochen, das Risiko ist, dass man eben dann in die falsche Richtung rennt. Ich glaube, abschließend bleibt da eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, nämlich man soll klein anfangen, aber man soll anfangen. Also es ist wichtig, einen Startpunkt zu setzen und damit anzufangen, wenn man je länger man damit wartet, desto schwieriger wird es, das am Ende umzusetzen. Desto mehr schiebt man vor sich auf, desto mehr neue Technologien, die man vielleicht einführt, sind davon betroffen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ganz gut, auch das, wenn es am kleinen Projektkreise ist, zu starten. Damit kann man größere Auswirkungen schaffen, als man vielleicht ursprünglich geplant hat, und Sachen verbessern. Es ist nur wichtig, dass man irgendwie damit anfängt, um sobald man, sag ich mal, den Bedarf daran erkannt hat. Genau, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Takeaway. Also, um das nochmal zusammenzufassen, können wir einfach sagen, ich hatte mir das jetzt so ein bisschen aufgeschrieben gehabt, den Status quo sauber erfassen. Das war ja eigentlich das, was wir definiert hatten. Ja, Kommunikation herstellen und da eben transparent kommunizieren ist auch ganz wichtig, um eben auch alle möglichen Vorurteile auszuräumen und eben sich auch auf eine Version einzustimmen.
Gehe ich mit.
Nele.
Absolut.
Dann würde ich sagen, danke ich dir auf jeden Fall oder danken wir dir auf jeden Fall, dass du mit uns diese tolle Folge hier gestaltet hast und auch dabei warst und klar mit uns transparent mit uns kommuniziert hast. Das fand ich doch sehr gut.
Nett.
Genau. Nett, genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, war ein schöner Wochenstart zusammen. Vielen, vielen Dank.
Fand ich auch. Und vor allem auch hier nochmal der Hinweis, wir haben auch schon einige Folgen mit dir, Nele, aufgenommen in der Vergangenheit. Auch mit unserer Kollegin Sarah, die auch nochmal einen anderen Blick auf die Agilität setzen. Die kann ich auch nur wärmstens empfehlen, unter anderem auch unseren Einstieg in die IT, Nele, da warst du auch mit am Start. Vielleicht hilft das auch nochmal so ein bisschen den Hintergrund zu verstehen und auch warum wir so handeln, wie wir handeln und warum das auch eben ein sinnvolles Konzept ist, weil ich glaube, auch da haben wir darüber gesprochen.
Spannend war auch die Folge mit Audi. Ich glaube, die hattet ihr letztes Jahr. Ich weiß leider nicht mehr, wie unser Gast da hieß, aber da ging es auch
Sebastian Kister.
Sebastian Kister, genau.
Genau, ja, fand ich total spannend, also mal ein Blick aus der Praxis.
Genau.
Absolut empfehlenswert.
Also wir checken die Folgen nochmal und die verlinken wir noch.
Genau, die verlinken wir in den Shownotes. Und solltet ihr Fragen haben, die ihr euch jetzt gestellt habt und gedacht habt, oder Anmerkungen und denkt, nee, das kann man so nicht machen. Ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Schreibt uns diese gerne an podcast@sva.de. Wir freuen uns über jede Einsendung, auch wenn es Kritik ist, weil dann können wir entsprechend auch darauf eingehen. Genau, eben dann können wir entsprechend auch darauf eingehen und werden das entsprechend auch in der nächsten Folge behandeln. Dieses Thema ist natürlich jetzt nicht abschließend behandelt. Wir werden auch in den zukünftigen Folgen immer wieder mal über agile Themen, CI/CD, alles, was damit so ein bisschen zu tun hat, sprechen und freuen uns natürlich, wenn ihr da draußen uns auch da wieder euer Gehör schenkt und mit dabei seid. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer hier in die Runde und natürlich auch da draußen. Erstmal hier in die Runde. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, weil ich glaube, die Folge kommt erst am Donnerstag. Also von daher, dann schon mal kann man eigentlich schon mal ein schönes Wochenende wünschen.
Genau, wir hoffen einen guten Wochenstand und wünschen ein schönes Wochenende.
Genau.
Genau. Alles klar. Dann macht's gut.
Vielen Dank
euch. Auch. Vielen Dank.
Ciao, ciao.